Hallo zusammen, da sind wir wieder mit der 16. Abitur-Podcast-Folge. Ich bin der Sven.
Und ich bin der Olli.
Und heute geht es um den dritten Teil der Französischen Revolution. Vom Ende Robespierres Terrorherrschaft 1794 bis zum Putsch Napoleons 1799. Ja, wie immer Kritik, Verbesserungsvorschläge und alles, was euch sonst noch einfällt, loswerden unter www.abitur.net oder ihr schreibt eine E-Mail an abitur@gmx.net. Mein Gott, klappt das heute gut. Ja dann starten wir, würde ich sagen, auch direkt mal los mit der dritten Phase der Französischen Revolution.
Ja, wir hatten ja bereits in der zweiten Phase der Französischen Revolution, in der 15. Folge, besprochen, was nach der Hinrichtung Robespierres passiert ist, weißer Terror, Stichwort. Die Girondisten erlangten also im Konvent logischerweise erneut die Überhand, weil die Jakobiner ja unterdrückt wurden. Der Nationalkonvent war natürlich immer noch höchstes Organ des Staates.
Also eigentlich wurden die Jakobiner eher erdrückt als unterdrückt, wenn man sich das so überlegt.
Ja, kleiner schlechter Witz am Rande.
Nee, ich bin krank, ich kann keine guten Witze machen.
Na gut. Auf jeden Fall wurde der Nationalkonvent jetzt von den bürgerlichen Girondisten kontrolliert. Die bekämpfen die Jakobiner, das hatten wir alles in der letzten Folge schon erzählt. Und da wir das gerade hintereinander aufnehmen, habe ich keinen Bock, das nochmal zu wiederholen.
Das war auch echt ein zähes Thema, für die, die es noch nicht gehört haben. Aber ja. Es lohnt sich, hört rein. Folge 15.
Außerdem, ja, die Girondisten schlugen auch die Gegner von der anderen Seite, also die monarchischen Kräfte schlugen sie nieder. Monarchische Kräfte hört man ja schon, fordern eine Rückkehr des Königs logischerweise.
Auch immer in Kooperation mit allen möglichen anderen Königshäusern in Europa. Also die haben das auch nicht alleine versucht, die monarchischen Kräfte, die haben sich immer Unterstützung gesucht, aber es hat trotzdem nicht geholfen.
Genau. Ja, wirtschaftlich, was ja im Prinzip schon seit 89 ein großes Problem ist, ist für die Pariser Bevölkerung immer noch keine Besserung in Sicht. Denen geht's quasi immer noch schlecht. Auch mit Preismaxima, ohne Preismaxima. Jetzt sind die Preismaxima ja wieder aufgehoben. Das geht denen immer noch schlecht. Und
Inflation gibt's immer noch ohne Ende.
Ja, die gibt's jetzt wieder umso stärker, dadurch, dass das Preismaximum aufgehoben wurde. Ja, und das Großbürgertum, also im Prinzip ja auch die an der Macht sind, das ist ja jetzt das Großbürgertum, die profitieren davon, denn sie waren jetzt in der Lage, freien Handel zu treiben und damit ziemlich viel Geld zu machen. Ja, und das hat aber immer noch nichts geholfen. Die Bevölkerung, die breite Masse, die war immer noch berechtigtermaßen unzufrieden, haben dann auch einige Aufstände, Aufstände gemacht.
Ja, die waren aufständisch.
Genau. Die wurden niedergeschlagen und hier tritt auch zum ersten Mal Napoleon auf, Napoleon Bonaparte, als General der regierungstreuen Truppen und schlägt
Spricht
quasi
die... Spricht man das E da tatsächlich aus?
Was?
Spricht man das E da aus am Ende? Bonaparte? Also ist für mich als Lateiner, vielleicht sind noch mehr Lateiner in dieser Welt.
Nee, eigentlich hast du recht, eigentlich ist es Bonaparte, aber gut.
Alles klar, das ist zum Thema Französisch. Okay.
Ja.
Entschuldigung.
Gut, ich mache einfach mal weiter und tu so, als hätte der Sven nichts gesagt.
Das ist immer eine gute Entscheidung.
Ja, das. Du hast mir jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, weißt du das eigentlich? Ja, also er hat auf jeden Fall dann Napoleon mit seinen Truppen royalistischen Putsch niedergeschlagen. Ja, im August 1795 wurde dann noch eine neue Verfassung verabschiedet. Surprise, surprise. Ist ja erst die dritte.
Wenn die Franzosen sich nicht zu helfen wissen, machen die einfach eine neue Verfassung.
Genau. Da wurde das Direktorium installiert. Das Direktorium besteht aus 5 Personen und ist die Spitze der Exekutive. König gibt's ja nicht mehr. Und ein Zweikammersystem, also sozusagen, was wir heute auch haben, Bundesrat und Bundestag, die bilden quasi die Legislative. Ja, politische Stabilität ist aber immer noch nicht erreicht. Die Ungleichheit wird immer größer, haben wir ja gerade erwähnt. Der Bevölkerung geht es immer schlechter und dem Großbürgertum geht es immer besser. Und die Bevölkerung fordert wirtschaftliche Gleichheit und zentrale Güterverteilung. Ja, es gibt dann 1797 gibt es dann Wahlen und die repräsentieren quasi den Wunsch der Bevölkerung. Die ja, extremen Kräfte, Radikale und Royalisten, die gewinnen extrem an Einfluss und das Direktorium fürchtet um seine Macht. Also die, die quasi an der Macht waren, die fürchten jetzt um ihre Macht und machen einen Staatsstreich. Finde ich extrem witzig. Die Leute, die an der Macht sind, machen einen Staatsstreich. Auch mit der Hilfe von Napoleon wurden die Wahlen einfach für ungültig erklärt. Das heißt, Napoleon geht da mit seinen Truppen in die Wahlbüros und sagt, okay, gilt nicht. Die Verfassung wurde, also direkt 2 Jahre, nachdem sie eingeführt wurde, wurde die quasi, hat sich quasi selbst sprich du das Wort bitte aus?
Delegitimiert.
Genau, delegitimiert. Ja, indem sie einfach völlig undemokratisch vorgegangen ist.
Und ja. Damit beraubt sich dann das Direktorium sozusagen selber seiner Basis im Prinzip einfach.
Genau. Und 1797 tritt dann das neue Direktorium an. Es ist immer noch ein Direktorium. Na gut. In den 2 folgenden Jahren verbessert sich alles nicht und es gibt immer noch Aufstands- und Putschversuche. Eigentlich ändert sich da gar nicht viel. Es gibt immer irgendwelche Aufstands- und Putschversuche. Groß die Probleme innerhalb auch waren, kommen wir jetzt mal zur Außenpolitik. Die Kriege gegen Österreich, Preußen und England, die waren ziemlich erfolgreich. Unter den Jakobinern hatten wir ja schon den Sieg gegen Österreich besprochen, dass die quasi die Österreicher zum Frieden gezwungen hatten. Ja, und das Thermidorianer-Direktorium, was jetzt das Direktorium ist, das wird auch nochmal in unserem PDF erklärt. Die haben jetzt quasi Krieg geführt, um die Revolution voranzutreiben.
Und in die Welt zu tragen.
Genau. Das nennt sich Revolutionsexport. Das war natürlich auch ein Grund, warum der Krieg am Anfang sowieso überhaupt angefangen hat. Da gibt es natürlich jetzt einige militärische Erfolge. Und außenpolitisch läuft quasi alles super. Die Kriege laufen quasi gut. Und Napoleon gilt da auch als einer der erfolgreichsten Generäle mit seinem erfolgreichen Feldzug in Italien. Frieden mit Österreich und Preußen konnte geschlossen werden und ein territorialer Gewinn für Frankreich war quasi auch in Sicht. Und die konnten quasi ihre Republiken überall dann, also nicht überall, aber konnten zum Beispiel in den Niederlanden dann eine Republik errichten. Ja, außer dem Ziel natürlich die Politik zu verbreiten, war es natürlich auch noch wichtig für die Direktorium die Ressourcenausbeutung, das heißt die Ressourcen in den anderen Ländern einfach abzuzocken und der Bevölkerung zugutekommen zu lassen, beziehungsweise den Bürgern.
Das heißt also, was jetzt auffallen sollte, wäre, dass Napoleon das sehr geschickt hinbekommt, innenpolitisch zu helfen, indem er dem Direktorium seine Truppen da zur Verfügung stellt, gleichzeitig kriegsführend und außenpolitisch sehr erfolgreich ist und damit die Ideologie verbreitet und wirtschaftlich das Direktorium auch noch unterstützt und entsprechend da sich also schön die Sympathien erarbeitet.
Genau, er hat also quasi durch seinen Kriegserfolg sowohl Sympathien in der Bevölkerung als natürlich auch Sympathien im Direktorium dadurch, dass er ihnen zur Macht verholfen hat. Ja, wie ihr schon erwähnt habt, ist der Napoleon ein exzellenter Feldherr. Wir kommen jetzt auch direkt zu Napoleon. Er hat einige Feldzüge geführt gegen Ägypten und gegen das Osmanische Reich, gegen Italien. Die waren alle sehr erfolgreich. Irgendwann musste er sich dann auch mal zurückziehen und hat dann eingesehen, dass er jetzt quasi genug hatte mit seinem mit Feldzügen und hat dann sein Amt abgegeben als Feldherr und ist nach Paris zurückgekehrt.
Wichtig ist, dass er das Amt abgegeben hat zu einem Zeitpunkt, wo er enorm viel Popularität besessen hat. Also er hat sich halt seinen Namen erarbeitet und erst danach das Amt niedergelegt.
Genau. Am 9.10. November 1799 gelingt ihm dann der Staatsstreich, mit dem er dann auch die Macht übernimmt.
Staatsstreiche sind auch sehr wichtig in der ganzen Sache.
Also, ja, Staatsstreiche, Putsche, Aufstandsversuche, ja, genau. Es gibt alles Mögliche. Ist schon eigentlich ganz witzig. nur die Hälfte davon irgendwie gelingt, aber gut, der ist jetzt mal gelungen. Also nochmal 9.10. November 1799, da marschiert er einfach mit seinen Truppen in die zwei Kammern der Legislative, geht quasi einfach da rein und sagt denen, schafft die Verfassung ab. Und ja.
Die tun das dann.
Genau, die tun das dann und installieren quasi ein Drei-Konsul-System, dem er als erster Konsul vorstand. Ja, das gibt ihm natürlich quasi diktatorische Rechte, indem er, weil er keine Verfassung mehr hat.
Also mal wieder eine Verfassung verloren gegangen in Frankreich.
Was eine Ausnahme.
Überraschung. Ja, und dann haben wir jetzt einen neuen faktisch Diktator da sitzen.
Genau. Ja, und das, was der Unterschied jetzt war zwischen Napoleon und den ganzen anderen Kollegen, die das quasi vorher versucht hatten, da die Macht zu ergreifen, ist natürlich, dass Napoleon eine enorme Autorität hatte im Staat, also im Staatsapparat durch seine militärischen Erfolge, allerdings auch in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung kannte ihn natürlich auch als Feldherr, hatte einen großen Namen sich gemacht, aber auch, weil er, als er an die Macht kam, weil er da nichts Negatives für die Bevölkerung gemacht hat, er hat quasi das die Besitzverteilung so gelassen, wie sie vor der Revolution war, also kein Feudalsystem eingeführt und den Adeligen ihren ganzen Besitz wieder zurückgegeben. Ja.
Und diejenigen, die Besitz verloren haben, also unter anderem Kirche und halt einige Vertriebene, wurde halt Entschädigung angeboten. Das ist auch so ein ganz neuer Aspekt, denn man hat wirklich verstanden, dass es wichtig ist, auch diejenigen, die jetzt gerade eben vertrieben worden waren, auf seine Seite zu ziehen. Und gerade diese hat er dann halt sehr erfolgreich auf seine Seite gezogen.
Ja, genau. Mit der Kirche stand Frankreich ja auch schon seit Anfang der Revolution auf Kriegsfuß. Und da hat er sich quasi auch geeinigt mit dem amtierenden Papst und quasi einen Deal ausgehandelt. Und so die Kirche auch wieder als wichtiges, beruhigendes Organ wieder in Frankreich installiert.
Was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, weiß ich nicht, ob wir da nochmal zu kommen später, ist, dass Napoleon auch unter seinen Feinden nicht irgendwie als Tyrann richtig gefürchtet war, sondern der hat die eroberten Gebiete relativ human, sage ich mal, behandelt und relativ autonom weiter existieren lassen und nur an sich gebunden. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der Rheinbund. Und also er war auch in der Hinsicht ja wenig radikal, aber relativ diplomatisch und dabei ziemlich erfolgreich. Und hat es dann geschafft, relativ ja erfolgreich zu expandieren, sage ich mal.
Ja, da kommen wir auch in der nächsten Folge, denke ich mal, noch dazu. Wichtig ist, wenn wir über Napoleon sprechen, wichtig ist noch, 1804 etabliert Napoleon den Code Civil, das ist quasi seine eigene selbst erstellte Verfassung. Da garantiert er nochmal die Bürgerrechte und die wichtigsten Erfolge der Revolution oder einige der wichtigen Erfolge der Revolution waren also für die Bürger immer noch umgesetzt. Das heißt, es gibt zwar keine demokratische Verfassung, aber immer noch sind einige Ideen der Aufklärung, wie zum Beispiel Recht auf Besitz und Freiheit, Gleichheit, sowas ist halt umgesetzt. Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, ist Napoleon jetzt quasi die vierte Phase der französischen Revolution in Anführungsstrichen, oder ist er mehr der Rückkehr zu den alten, zu den monarchischen Werten? Da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Das ist quasi jetzt unser Cliffhanger.
Übrigens, was vielleicht noch interessant ist zu wissen, was aber nicht wirklich relevant ist, das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, was 1900 in Kraft getreten ist, beruht zum Teil immer noch auf diesem Code Civil. Also das ist der allererste Vorläufer von so einer Art bürgerlichem Gesetzbuch und daraus hat sich das natürlich nur teilweise und ergänzt um einiges und abgeändert. Aber das ist so die erste Grundlage, auf der das basiert. Ja, jetzt habe ich dir deinen Cliffhanger versaut.
Ja, ich wollte gerade sagen, also meine Güte.
Ja. Aber wir können das ja nochmal rausschneiden.
Ja, wir können es auch einfach drin lassen.
Okay, dann müssen wir nicht so viel schneiden. Gut, dann war es das jetzt zur dritten Phase der Französischen Revolution. Wir sind aber leider immer noch nicht mit den Franzosen fertig, weil der Napoleon ja meinte, er müsste dann noch ein bisschen Unruhe stiften in Europa.
Ja.
Das heißt, als nächstes werden wir uns hier in dem geschichtlichen Bereich wohl mit dem Chaos dann beschäftigen, was der dann da veranstaltet hat. Und
wie wir uns wieder fachsprachlich korrekt ausdrücken. Ich finde das wieder sehr vorbildlich.
Und natürlich dann auch noch mit dem Wiener Kongress, der dann hinterher wieder aufräumen musste, um mal ein bisschen wild zu bleiben.
Genau.
gehört habt. Herzliches Beileid. Genau. Lasst euch nicht unterkriegen, das ist ein hartes Thema, aber es kann auch interessant sein und Spaß machen. Ansonsten, wenn ihr Fehler findet, wie bei der letzten Folge schon gesagt, wir haben bestimmt welche drin. Und wenn es nur Vertipper sind, meldet euch unter www.abitur.net oder schreibt eine E-Mail an abitur@gmx.net, ne?
Net, ja.
Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis
dann. Bis dann, bis zum nächsten Mal.